dass Xbox 2026 mit ORM-Konsolen kommen wird. Hallo und herzlich willkommen auf meiner Zocker-Couch. Mein Name ist Daniel und ich freue mich, dass du da bist. Mach's dir bequem, nimm dir was zu knabbern, nimm dir was zu trinken. Wir haben heute wieder ganz viele Xbox-Themen, nachdem ja die letzte Folge nicht so toll war mit den News und den ganzen Entlassungen. Wird's auch heute nicht wesentlich besser, aber lass uns doch zusammen schauen, lass dich von mir durchführen und dann würde ich sagen, lass uns doch direkt beginnen. Und die Frage aller Fragen ist ja immer am Anfang, ey Daniel, was zockst du gerade? Und wenn, oder du hast es bestimmt mitbekommen, es kam ja in den Game Pass Call of Duty World War 2 und das habe ich mir natürlich auch direkt runtergeladen. Und eigentlich habe ich so die letzten Tage gar nicht so viel gespielt. Ich habe das schöne Wetter genossen, habe mal den Grill angehauen, bin sogar ein bisschen spazieren gegangen. Ja, ich bin spazieren gegangen, ja, mit meiner Familie, ja. Und wie gesagt, das schöne Wetter einfach genossen. Aber auf World War 2 hatte ich so richtig Lust gehabt. Ich habe das auch damals schon gespielt und habe mir das direkt runtergeladen. Und obwohl ich jetzt behauptet habe, ich habe eigentlich gar nicht so viel gespielt, habe es auch direkt durchgezockt. Ja. Und da ist natürlich auch wieder so ein bisschen Nostalgie rausgekommen oder reingekommen, wie man es jetzt nimmt. Ja. Ein ziemlich solider, vernünftiger Zweiter Weltkriegsshooter, der jetzt da jetzt auch keine Bäume ausgerissen hat von der Story. Das ist halt so ein typisches Call of Duty. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass die Kampagne, auch wenn sie nur solid ist, wesentlich besser gemacht war als die letzten aktuellen Call of Duties. Das war noch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll. Ich will noch nicht mal behaupten, dass da einfach mehr Liebe drin steckt oder so, weil das tut's, glaube ich, nicht. Aber es war, ich hatte so das Gefühl gehabt bei den letzten Call of Duties, dass die so vor sich hin dümpeln. So will ich es mal sagen. Und das war da so gar nicht der Fall. Ne? Da kam ein Ding nach dem anderen, so, Entschuldigung, und so wie das, wie man halt Call of Duty kennt, Action geladen durch und durch. Und was soll ich sagen? Die Kampagne, so typisch, Zweiter Weltkriegsshooter, fängt natürlich in der Normandie an. Und ich weiß nicht, ich habe damals schon daran gedacht und ich weiß nicht, ob dir das da genauso geht. Ich musste immer an Medal of Honor denken. Weißt du noch, 98 oder 1999, als damals Medal of Honor rauskam mit der Landung der Normandie, kam ja auch damals oder kurz vorher ja auch der Film mit Soldat James Ryan und das erinnert mich immer so ein bisschen daran. Das war damals Wahnsinn, weil es bis dahin sowas noch gar nicht gab. Ja. Und ich glaube, der wird auch nie in Call of Duty, zumindest in der Nostalgie, nie drankommen. Ja. Aber trotzdem ist es ein guter Shooter und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber sag du mir mal, schreib mir mal in die Kommentare, hast du auch immer diese kurzen, das kurze Einfrieren da drin, diese kurzen Freeze? Ich meine, das wäre schon damals gewesen, als es rauskam und es ist bis heute noch da drin. Ich musste wirklich überlegen, ich sage, das kennst du doch irgendwoher, dass das alle paar Minuten mal kurz stehen bleibt. Und ich muss sagen, das war auch echt nervig. Leider muss man ja sagen, für die Mitspieler oder Gamer, die dann den PC Game Pass haben, du hast das vielleicht mitbekommen, die haben ja dann eine ältere Version runtergeladen von Call of Duty und zwar gab es damals eine Version, die gehackt war, wo man dann über Remote auf den PC zugreifen konnte. Das wurde dann damals irgendwann gepatcht und dann war das auch gar kein Problem. Aber nein, Microsoft war der Meinung anscheinend, für den Xbox PC Game Pass die ältere Version hochzuladen. Und somit hatten die ganzen Spieler wieder natürlich dasselbe Problem. Und das hat sogar dazu geführt, dass Microsoft das Game wieder vom Server runternehmen musste, wo ich mir dann einfach denke, hallo, geht's noch? Und das ist ja nicht das erste Mal. Also es kam schon öfters vor, oder wenn man halt durch den PC Game Pass oder durch den Windows Store durchscrollt, dass die Games, die dort drin sind, dass das immer von der Version her oftmals ältere Versionen sind und nicht die aktuellen. Also da muss man sich ja schon mal hinterfragen. Ja. Also wenn man gerade dann auch noch hier so ein Game ankündigt und dann sagt, yeah, Call of Duty, und dann lädt mir irgendeine gehackte Version runter. Also ich weiß nicht, wo da die Qualitätssicherung, beziehungsweise wer das dann nochmal überprüft, ja. Also Microsoft, so ein Konzern wie ihr, euch darf sowas nicht passieren. Und wir als Spieler wollen auch nicht, dass euch das passiert. Also bitte, bitte nachbessern. Und früher hat mir mal gesagt, Vier-Augen-Prinzip, solltet ihr vielleicht mal drüber nachdenken. Kommen wir zu den News. Ja, und ich hatte es ja schon im Intro gesagt, wir hatten das ja das letzte Mal mit den ganzen Entlassungen gehabt. Und so wie man das kennt, weiß man ja, ist das ja an einem Tag nicht gegessen und auch nicht an zwei Tagen. Da kommt ja immer dann so ein bisschen noch was nach. Und so war das auch diesmal. Und man musste auch nur warten, bis der Game Pass wieder an vorderster Front gestellt wird. Aber ich würde sagen, lass uns vorne anfangen, weil die News, die mich ein bisschen erschreckt hat, war dann, dass Jess Corden auf X einen Beitrag gepostet hat, wo er gesagt hat, dass es von Amy Hood, das ist die im Finanzvorstand, die Vorsitzende, wohl Anforderungen an die Xbox-Abteilung gab, die absolut unrealistisch sind. Daraufhin meinte Jess Corden in seinem Post, dass das, was wir jetzt an Entlassungen und Schließungen und Studio, also Studioschließungen und die eingestellten Projekte, dass das noch nicht das Ende ist. Ich bin gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Ich hoffe, dass es Xbox nicht zu sehr treffen wird oder dass zumindest Phil Spencer irgendeinen Plan hat, das Ganze irgendwie zu retten, oder vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Ich habe keine Ahnung. Aber als ich diesen Post gelesen habe, bin ich was vom Stuhl gefallen. Du kannst mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was du davon hältst, weil allein zu lesen, völlig unrealistisch. Ich weiß nicht, was da erwartet wird. Ich hoffe nicht, dass Xbox da weiteren Schaden nimmt. Und komme dann jetzt direkt weiter, und dann sind wir ja schon beim Game Pass jetzt. Ja, das war ja nur eine Frage der Zeit, dass ja auch der Game Pass wieder in Frage gestellt wird. Und da hat sich gemeldet Rafael Colantonio, Gründer von den Arkane Studios, der das Geschäftsmodell vom Xbox Game Pass als untragbar und schädlich für die gesamte Spielindustrie nennt. Er sprach davon, oder beziehungsweise er warnte davor, dass halt der Game Pass nicht tragbar ist, dass Microsoft die ganze Zeit das subventioniert, damit sich der Game Pass überhaupt trägt, und deshalb eine dauerhafte Finanzspritze keine Dauerlösung sein könnte. Weiterhin sagte er, dass das Modell seiner Einschätzung nach nicht parallel zu anderen Vertriebsmodellen bestehen bleiben kann. Er meinte halt, entweder wird der Game Pass alle anderen Modelle töten, also die es bis jetzt gibt, oder das Modell selbst wird scheitern und wird aufgegeben. Also so oder so, es wird wohl Geld verloren gehen. Genauso sagt er, dass der Game Pass zur Kannibalisierung der Spieleverkäufe führt, wenn das Spiel sofort zum Start in dem Abo angeboten wird. Aber ganz im Ernst, das war doch klar, oder? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein grundsätzliches Problem ist, dafür kenne ich die Zahlen nicht und weiß auch nicht, wie Microsoft das berechnet. Aber dass natürlich ein Spieler, der das Spiel im Abo hat, jetzt nicht unbedingt in den Laden rennt und das nochmal kauft oder beziehungsweise nochmal in einem Online-Shop kauft, das ist ja nicht zwingend gegeben. Also ich weiß, es gab mal News vor langer, langer Zeit, ohne das jetzt noch genau bestätigen zu können, wo Microsoft gesagt hat, naja, die Käufe wären gar nicht so arg zurückgegangen. Wie das jetzt in der Realität aussieht, das weiß ich nicht, aber das wird ja öfters mal dem Game Pass vorgeworfen. Aber dass natürlich der ein oder andere Käufe oder Kauf wegfällt, das kann ich mir schon gut vorstellen. Genauso kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass es dadurch auch viel mehr Spieler gibt, die das Spiel jetzt spielen, weil es im Game Pass haben. Ne? Also es gibt sowieso immer zwei Seiten. Ne? Man muss da halt immer dran denken, wie das halt so normal im Leben ist. Zu jedem Positiven gibt es was Negativen und zu jedem Negativen wird es auch immer was Positives geben. Also man mit dieses Schwarz und Weiß sehen. Ich glaube, du verstehst, was ich sagen will. Weiter sagte Colantonio, dass die Studios für diese finanzielle Absicherung zwar dankbar wären, weil Microsoft natürlich das finanziert, aber dass die Branche oder dass das wohl langfristig wohl Schaden auf die Branche nehmen wird. Genauso sagt Colantonio, genau, dass er der ganzen Unsinn mit dem Game Pass auch leid sei, weil die Behauptung etwa, dass der Game Pass keine Auswirkungen auf die Verkäufe habe, nicht stimmt und dass es auch später dann eingestanden wurde. Er hat mir ja eben gerade schon das sind ja Manager, das sind ja richtige, jetzt ohne mal jetzt Phil Spencer oder so weiter, da arbeiten ja noch viel mehr, die sich da Gedanken drüber machen. Die sind ja nicht irgendwo auf der Traumwiese unterwegs. Also das ist ja wohl klar, würde ich jetzt behaupten. Auch wenn ich Colantonio das alles nicht absprechen will, also nicht falsch verstehen, will jetzt hier nicht pro Game Pass sprechen. Das kann schon alles sein, was der sagt. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber so zu tun, als hätte man das vorher nicht gewusst, das würde ich doch bezweifeln. Darum geht es mir nur damit es jetzt richtig verstanden wird. Daraufhin hatte sich wohl auch Michael Duse von den Laria Studios gemeldet und ergänzte sowas wie: Was passiert, wenn all das Geld einmal versiegt? Naja, das halte ich jetzt bei Microsoft ein bisschen für unwahrscheinlich, zumindest in den nächsten Jahren. Oder will halt damit auch sagen, dass der Game Pass halt subventioniert wird und wenn Microsoft halt dann da halt keine Kohle mehr reinsteckt in den Game Pass, naja gut, dann verschwindet der halt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich komme zumindest noch aus einer Generation, wo man für die Spiele bezahlt hat und das ist ziemlich normal gewesen und es ist für mich auch heute noch, dass sich darüber überhaupt ein Kopf zerbrochen wird, finde ich sowieso ein bisschen merkwürdig. Colantonio schlägt halt vor, die Spiele halt oder die Games halt nicht mehr Day One in den Game Pass zu tun, sondern den Game Pass als Backkatalog zu nutzen. Was bedeutet, wenn heute ein Game rauskommen würde, dass dann so wie Sony mit der PlayStation Plus oder wie das heißt gemacht, dass die Games dann erst ein Jahr später oder so in diesem Game Pass kommen. Das kann eine Idee sein. Das kann ich auch nicht beantworten, ob das überhaupt eine Idee sein kann, weil wir auch einfach nicht wissen, ob da was dran ist. Wir wissen es einfach nicht. Und Microsoft äußert sich dazu nicht, außer dass das halt so irgendwie nicht stimmt. Ja. Aber zu allen Stimmen gibt es ja auch immer noch Gegenstimmen und zu denen kommen wir jetzt. Einer dieser Gegenstimmen war dann halt Chris Trink, der Journalist und ja, Branchenanalyst in der Gaming-Industrie ist, kann man sagen, wer ihn noch nicht kennt. Wenn ihr wollt, kann ich da auch gerne mal mehr über ihn erzählen. Den hat man auch schon ein paar Mal hier im Podcast als Thema. Der hatte veröffentlicht oder hatte dann irgendwann in dem Zeitraum veröffentlicht, dass die AAA-Games, die Day-One-Games in dem Game Pass gar nicht berücksichtigt werden in der Berechnung. Was natürlich dann nochmal zum Überlegen gibt, ja toll, jetzt habe ich da einen Game Pass und die Day-One-Titel werden nicht berücksichtigt und dann berechne ich irgendwie den Rest, wie auch immer das läuft und dann bin ich in der Gewinnspanne. Aber was ist mit den Day-One-Titeln? Die ganzen großen, schönen Titel, die da reinkommen. Und da hat er auch einen Bericht drüber geschrieben, dass irgendwie nicht nachvollziehbar ist, wie dort die Berechnung läuft. Und dann haben sich darauf auch noch mehrere Stimmen gemeldet und Leute, die sich da drauf gestürzt haben und haben gesagt, jo, Game Pass ist nicht tragbar und was auch immer, wir kennen die ganzen Sprüche. Aber ein paar Tage später hat sich Chris Trink wieder gemeldet und hat gesagt, er hat mit seinen Quellen gesprochen, woraufhin dann auch wieder Informationen bekommen hat, wo er gesagt hat, die Titel werden wohl doch berechnet. Aber dann, das ist ja immer, ich fand auch das von Chris Trink auch komisch, ja. Kommen wir gleich schon mal dazu. Also natürlich werden die Titel mit berücksichtigt im Game Pass, Aber was halt auch berücksichtigt wird, ist, dass die Titel natürlich dann auch die Einzelverkäufe, die gemacht werden, also die Titel, die dann doch von den Xbox-Spielern gekauft werden, was dann aber auch zusätzlich berücksichtigt wird, dass der Titel dann natürlich eventuell auch auf der PlayStation 5 verkauft wird, also Multiplattform, dann die Mikrotransaktionen, die dort gemacht werden, werden mit berücksichtigt und damit ist das Ganze im Plus. Aber das ist ja das, was ich ja zum Beispiel, wenn ihr meinen Podcast schon länger verfolgt, ja schon eh die ganze Zeit sage. Ihr dürft nicht immer nur diesen einen Punkt Game Pass sehen, sondern Xbox ist ja ein Paket, da gehört ja noch viel mehr dazu. Und wenn die ihre Quartalszahlen vorlegen, sieht man ja auch, dass die Xbox im Plus ist. Das ist ja noch das Allerschlimmste da dabei, ja, wenn man jetzt so an die Entlassungen denkt. Aber die Xbox ist oder fährt Gewinne und laut Phil Spencer so viel wie noch nie, ja. Aber Chris Trink sagte noch was ganz Erstaunliches. Selbst wenn man die PlayStation 5 Verkäufe nicht mitberechnen würde und auch nicht die Mikrotransaktion, ist der Game Pass ein Plusgeschäft. Jetzt können wir uns natürlich darüber streiten, wer hat denn jetzt recht? Jetzt die Entwickler, die sagen, nee, das rechnet sich für uns nicht. Oder Chris Trink, der durch seine Quellen erfahren haben will, doch, es rechnet sich. Was Chris Trink aber natürlich auch sagt, ist, dass der Druck auf die Studios natürlich extrem hoch bleibt. Auch mit dem Game Pass. Also das haben auch die Quellen nicht abgestritten. Also der Druck ist zumindest da. Und die Kritik an der Nachhaltigkeit bleibt wohl auch schon auch bestehen und das wohl die Studios wohl auch das Ganze mit skeptisch dem Ganzen gegenüber sind. Aber das haben wir ja vorher schon gehört. Aber Chris Trink war nicht der Einzige, der sich gemeldet hatte. Auch Windows Central hat eine Analyse dazu gemacht und hat dann nochmal erwähnt, dass Phil Spencer wiederum erwähnt hat, dass der Xbox Game Pass weiterhin profitabel ist. Vielleicht jetzt aus den genannten Punktet eben bei Chris Trink. Hier fand ich es interessant, wie die Berechnungsweise ist. Also Microsoft zählt folgende Aspekte für Gewinn- und Verlustrechnung. Das sind einmal die Abonnentenzahlen und monatliche Einnahmen. Dann natürlich die Abwanderungsrate für die Verluste, ist ja klar. Einzelprognose je Spiel inklusive Retail-Verkäufe auf Xbox, PC und PlayStation. Das ist ja auch gerade das, was ich gesagt habe. Dann Schätzung entgangener Verkaufsumsätze. Lost Sales durch Game Pass, dann Statistiken und reduzierte Abwanderung als Zusatzfaktor, Ausgaben für Content, Lizenzen und Marketing. Nicht berücksichtigt werden Entwicklungsvolumen, beziehungsweise Entwicklungsvolumen fließt erst nach Markteintritt je nach Situation ein und nicht pauschal für alle Spiele. Dieser Punkt würde mich tatsächlich nochmal genauer interessieren, wie die das dann berechnen. Aber man merkt dann auch hier schon, dass da eigentlich viel mehr dazu gehört. Und das wird im Detail auch noch nicht alles sein. Wie gesagt, Xbox als Ganzes macht Plus. Und wenn Microsoft sagt, der Game Pass läuft gut, jetzt könnte man natürlich überlegen, ja, Microsoft sagt so vieles manchmal. Ja, stimmt schon, aber ich vertraue dem jetzt ganz mal, weil ja doch mehrere sagen, das könnte schon passen, dass das halt passt. Und dann kommen wir zu einem nächsten negativen Punkt, ja, und dann muss man sagen, da weiß ich jetzt auch nicht, wie weit man da den News bzw. Berichterstattungen trauen kann. Ich hoffe, dass es nicht so stimmt. Wenn es so stimmt, muss man hier wirklich sagen, ist das unter aller Sau. Und zwar geht es um die Romero Games Studios und die haben wohl im Auftrag von Xbox, Microsoft, Shooter entwickelt auf Unreal 5 Engine, beziehungsweise Xbox hat das Studio mitfinanziert, beziehungsweise war Geldgeber, damit das Projekt durchgeführt werden konnte. Und ein Tag vor den Entlassungen haben die sich wohl noch getroffen und alles war supi, alles war gut. Ja. Und dann, als wir von den Entlassungen erfahren haben, haben die Romero Studios erfahren, dass der Geldhahn abgedreht wird. Und da muss man sich dann doch mal fragen, was ist das für ein Umgang mit Geschäftspartnern? Also man muss ja jetzt sagen, das ist ja ein Geschäftspartner in dem Fall ja gewesen. Und das ist eh schon alles scheiße, so wie das läuft. Aber das ist ja wohl noch die Krönung, noch einen Tag vorher. Also wirklich laut denen ihrer Aussage, einen Tag vorher haben sie sich noch getroffen, haben über das Projekt gesprochen. Es ist kein Ton darüber gefallen, dass sie den Geldhahn zugedreht bekommen. Und direkt 24 Stunden später erfahren sie, so, das war's. Das Geld fehlt dem Studio natürlich. Und sie sind jetzt auf der Suche, einen neuen Geldgeber zu finden. Ich wünsche dem Studio alles Gute. Laut vielen Meldungen ist es so, dass wohl alle oder viele entlassen wurden und dass das Studio eventuell geschlossen wird. Laut der Aussage von dem Studio selbst ist es wohl nicht so. Alle Mitarbeiter sind noch da. Das Studio wird erstmal nicht geschlossen. Was ein Glück, muss man sagen. Aber sie suchen natürlich einen neuen Geldgeber, damit sie das Projekt zu Ende führen können. Also ich weiß jetzt nicht, was da alles dran ist, wie viel Wahrheit, aber wenn da nur ein Funken Wahrheit dran ist, muss man, also da kann ich echt auch nur noch mit dem Kopf schütteln. Das ist kein Umgang mit Mitmenschen und auch schon gar nicht mit Geschäftspartnern. Und machen wir gerade weiter mit der nächsten schlechten News. Und zwar geht es um King, und das finde ich ja echt makaber, muss ich ja sagen. Ne? King hat 200 Leute entlassen und diese 200 Mitarbeiter haben wohl auch an KI-Tools entwickelt. Und es geht wohl, um genau zu sagen, geht es wohl um Level-Design und Textgenerierung. Und diese 200 Mitarbeiter sind entlassen worden und sind durch ihre eigenen KI-Tools ersetzt worden. Also ich meine, wenn ihr meine letzte Folge gehört habt, da habe ich ja noch versucht zu erzählen, warum Microsoft das alles macht, wie es gemacht hat. Warum das Projekt eingestellt wurde, warum das Studio geschlossen wurde und, und. Aber jetzt die letzte News mit Romero und jetzt hier bei King. Also es versteckt mich schon die Sprache, muss ich sagen, ja. Also das ist, mir fällt da nichts mehr ein. Ich weiß nicht, schreib du mir doch mal in die Kommentare, was du darüber gedacht hast. Die offizielle Begründung ist natürlich, oder laut dem Management ist halt das fehlende Wachstum und das Ziel war halt, Prozesse effizienter und günstiger zu gestalten. Es soll wohl interne Mitteilungen gegeben haben, wo drin stand, dass es die Notwendigkeit gibt, die Organisation zu verschlanken, Hierarchien abzubauen und Entscheidungen zu beschleunigen. Gut, das ist ja das, was wir jetzt schon seit mehreren Jahren von Microsoft immer erfahren, wenn Entlassungswellen sind. Ich würde langsam sagen, das ist alles nur noch Copy-Paste, was die Aussagen und die Begründungen betrifft. Aber die Mitarbeitermoral ist natürlich dann echt am Tiefpunkt, ja, muss man ja so sagen. Und ich weiß auch nicht, was Microsoft bzw. Xbox jetzt erwartet. Wenn die Mitarbeiter wissen, die Tools, die die entwickeln für ihre Projekte und schon der Hintergedanke mehr ist, dieses Tool wird mich vielleicht mal ersetzen. Boah, das ist natürlich, Mann, wer hat da Lust drauf, sind wir mal ehrlich. Ja. Ich glaube, der täte es uns allen nicht gut dabei gehen. So, ich habe die schlechten News, glaube ich, jetzt erstmal alle abgearbeitet. Ich würde sagen, kommen wir doch mal lieber zu, naja, ich will nicht sagen positiven, aber zu normalen News, weil es ist schlimm genug, was die letzten Tage passiert ist. Und da will ich auch direkt jetzt zu Asus rüberschwingen. Asus hat wahrscheinlich aus Versehen, wie auch immer, die Preise geleakt, also selbst. Und dort war das kleinere Modell für 599 Euro und das große für 899 Euro in dem Shop zu sehen oder in einem Shop zu sehen. Jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, ist der Preis vielleicht nur ein Platzhalter, weil es ungefähr auch mit dem jetzigen Asus ROG Ally übereinstimmt, die Preise. Wie gesagt, das kleinere Modell hat 16 GB RAM Arbeitsspeicher, eine 512 GB SSD und hat den Z2A-Chip drin und soll ungefähr 599 Euro kosten. Der große Xbox Ally X hat 24 GB RAM-Arbeitsspeicher, 1 TB SSD und hat den Z2AI Extreme drin und soll 899 Euro kosten. Ich wäre vorsichtig. Also nicht falsch verstehen, ich kann mir schon vorstellen, dass die Preise so hinkommen, wie ich sie gerade genannt habe, oder beziehungsweise wie sie Asus aus Versehen geleakt hat. So, komm ja nicht von mir. Weil die PC-Handhelds alle so in der Richtung sind. Man kann jetzt natürlich, oder ich habe jetzt schon in der Community mitbekommen, da wird diskutiert, ist das nicht so teuer? Ja, man darf nicht vergessen, man darf es nicht mit einer Konsole vergleichen. Es ist keine Konsole in dem Sinn, sondern das Asus ROG Xbox Elite, egal ob das kleine oder große, ist nur eine Erweiterung des Ökosystems. Und Microsoft sieht es auch als eigene Geräteklasse. Das hat nichts mit unserer Xbox oder dem Fernseher zu tun. Da muss man mal aufpassen. Trotzdem kann man natürlich diskutieren, ist der Preis in Ordnung oder nicht. Ich denke, für das große Xbox LEX ist der Preis okay. Weil ich vermute, ich betone es, vermute, dass das erstmal der stärkste Handheld ist, den es auf dem Markt geben wird. Und ich glaube, dass andere Hersteller, wenn die mit dem Z2 Extreme kommen, dass sie eher noch teurer werden. Vorausgesetzt, die Preise stimmen, die ich hier gerade genannt habe. Bei dem kleineren Xbox Elite für 599 €, da muss man sich natürlich schon mal die Frage stellen, ist da vielleicht das Steam Deck nicht die bessere Wahl? Und diese Frage habe ich jetzt schon öfters gehört, aber ich gebe zu bedenken, ich habe das auch mal als Antwort gegeben. Mir ist wichtig, also mir persönlich ist wichtig, die Ergonomie. Und ich denke, das ist ja durch diese an die Xbox-Controller angelehnten Griffe, vermute ich mal, ist es gegeben. Die Leute, die es schon mal anfassen durften, bestätigen das auch. Und der zweite Punkt ist einfach das Ökosystem. Ich hatte ja irgendwann mal erzählt, dass ich das Steam Deck hatte. Und das ist auch ein tolles Gerät. Nicht falsch verstehen, das ist wirklich ein tolles Gerät. Nur, ich kann mit diesem Steam Deck nicht so viel anfangen. Nicht, weil es ein schlechtes Gerät ist, sondern weil es in einem anderen Ökosystem stattfindet. Natürlich kann ich mein Leben in mehreren Ökosystemen aufteilen und mich auch überall bewegen. Aber A, habe ich das Geld nicht dafür. B, habe ich die Zeit nicht dafür. Und C, habe ich auch einfach keine Lust. Deswegen finde ich ja auch diese Xbox Play Anywhere Titel so cool, dass ich es einmal kaufe und kann es, wenn ich wollte, auf dem PC und auf der Xbox auch spielen. Das Konzept passt total zu mir, ja. Und es geht jetzt auch hier gar nicht darum, ob Steam schlechter als das Xbox-Ökosystem oder umgedreht, ob Xbox schlechter ist als das Steam-Ökosystem. Darum geht es überhaupt nicht. Ich habe irgendwann entschieden, mich in dem Xbox-Ökosystem aufzuhalten, so wie wir wahrscheinlich alle, die mit Xbox spielen. Und da ich aus den genannten Gründen von eben nicht mehr Zeit, mehr Geld, wie auch immer habe, bringt mir das einfach nichts. Ja. Nur jetzt mal als Info am Rande, wir weichen ab. Und das muss man sich halt, wenn man Interesse an diesem ROG Xbox Elite hat, muss man halt darüber nachdenken, ja, ob man in das Ökosystem will, beziehungsweise ob man, wenn man in dem Xbox-Ökosystem ist, ob man es damit erweitern möchte für sich selbst oder ob man sagt, hey, nee, ich habe eh eine Steam-Bibliothek und da habe ich auch alles, was ich brauche. Klar, da muss man drüber nachdenken. Aber das ist eine Entscheidung, die muss halt jeder für sich selbst treffen. Da gibt es auch kein Schwarz oder Weiß. Oder wenn du das machst, ist es richtig. Wenn du das machst, ist es falsch. Leute, wir sind alles Gamer, wir sind alles Zocker. Und das, was ihr macht für euch, vor allen Dingen, wenn du es für dich selber machst, wird immer das Richtige sein. Bei der nächsten News finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Und ist schon mehr oder längst überfällig und nicht erst seit gestern überfällig, sondern wirklich schon seit Jahren überfällig. Und zwar, dass die Xbox Cloud jetzt endlich mal ein Upgrade erfährt, weil man natürlich mit GeForce Now konkurriert und mithalten will, aber natürlich halt auch die Cloud halt als Gegenpart zu den festen Stationen, also Konsolen, zu Hause halt auch aufstellen möchte. Und das ist auch okay. Und man hat jetzt sich so als Ziel gesetzt, dass man halt mehr Bitrate möchte, höhere Auflösung. Die Zielmarke soll wohl hier ein 4K-Streaming sein. Bislang kriegt man ja nur 1080p, das ist Full HD in 60 Frames. Und das will man jetzt halt mit 4K in 60 Frames erreichen. Es war die ganze Zeit so, dass man wohl auf klassische Konsolen-Hardware-Racks gesetzt hat. Da gab es auch irgendwann mal auf YouTube von Xbox auch ein tolles Video dazu, dass man da so irgendwie diese Series X da irgendwie eingebaut hat. Ja. Und man wird jetzt auf richtige PC-basierte Server umschwenken. Und wenn wir uns noch daran erinnern, dass die Ankündigung, dass man die Partnerschaft mit AMD verlängert hat und AMD auch gesagt hat, dass wir jetzt Xbox überall unterstützen werden. Ich sage jetzt mal so in meinen Worten, natürlich ist das nicht der genaue Wortlaut, aber da war ja schon klar, dass sie ja die Konsolen, die Handhelds, die Server und so weiter jetzt damit unterstützen, finde ich das eigentlich eine echt coole Sache, weil es wird auch mal Zeit, ja. Wenn ich da noch an Google Stadia zurückdenke, die waren einfach besser. Ich will jetzt hier gar nicht von Abo-Modellen oder Kosten reden, aber technisch waren die auf jeden Fall der Xbox Cloud voraus, ja. Und es wird Microsoft und Xbox, ja, es wird Zeit, ja. Also wenn ihr damit mehr erreichen wollt, müsst ihr mehr machen. Aber natürlich ist es halt so, man will natürlich auch Geld verdienen und Geld verdient man halt auch, indem man so wenig Kosten wie möglich investiert. Sollte auch jedem klar sein. Aber nichtsdestotrotz finde ich es cool, dass es jetzt vorhaben. Es sollen dadurch auch Latenzen minimiert werden. Na, es gibt ja schon Gerüchte auch mit diesem neuen Controller, der da kommen wird, der dann über Wi-Fi funktioniert, um auch weiter die Latenzen zu verringern. Und was wieder ganz interessant ist, dass es jetzt wieder neue Gerüchte zu Abo-Modelle gibt. Keine Details, nicht, das kommt jetzt. Aber wir haben ja momentan nur die Möglichkeit, wenn wir Game Pass Ultimate-Kunde sind, die Xbox Cloud zu nutzen. Und das soll jetzt von den Abo-Modellen laut Gerüchten auch angepasst werden. Wahrscheinlich wird jetzt auch ein reines Abo-Modell kommen. Das ist jetzt einfach mal eine Vermutung von mir. Ich bin gespannt drauf, was da kommt. Es wird auf jeden Fall Zeit. Wenn wir von neuen Game Pass Abo-Modellen sprechen, mich würde mal interessieren, was aus dem Family Pass geworden ist, der ja da mal so ein bisschen in der Welt rumschwirrte. Da kannst du mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was du darüber denkst. Also so ein Family Pass hätte bei mir auch oder wäre bei mir auch sehr willkommen, ja, muss ich dazu sagen. Des Weiteren soll natürlich auch die Bibliothek erweitert werden, also sprich die spielbare Bibliothek über die Cloud und dass die Game Pass-Spiele, die jetzt regelmäßig kommen, dann auch über die Cloud spielbar sein sollen. Ja, ich glaube, das ist uns auch allen klar. Da muss man einfach mal abwarten, was da passiert. Ich finde, es hat Chancen, aber es sind natürlich auch Herausforderungen da und wie das in der Zukunft dann aussieht, wie sich das durchsetzt, das mag vielleicht heute keiner so wirklich zu wissen. Aber warten wir es ab. Ich habe jetzt noch zwei Themen, die eigentlich auch zeitgleich in den News sind, aber ich würde die gern so ein bisschen in die Community-Ecke auch packen, weil ich da halt auch Fragen an euch habe. Und deswegen kommen wir jetzt zur Community-Ecke. Kommen wir zum ersten Thema. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Seite The Game Business kennt. Die haben einen Artikel veröffentlicht, beziehungsweise auch ein Video gemacht, wo sie erklären aus ihrer Sicht, beziehungsweise wo sie schreiben, was gerade in der Gaming-Branche passiert. Warum Microsoft so viele Leute entlässt, warum andere so viele Leute entlassen. Es ist ja nicht nur Xbox, das sehen wir ja überall. Wie viele Studios entlassen Leute? Und auch Sony, und ich will da gar nicht näher mehr drauf angehen, hatten wir vorhin schon alles. Aber die haben das mal versucht aufzuschlüsseln und das will ich mit euch hier teilen. Ja. Die zentrale These von denen ist, dass die Ära der großen AAA-Projekte, den bei Erfolg die Budgets und Teams immer weiter haben wachsen lassen, vorbei ist. Sie sagen auch, dass Spiele wie das Perfect Dark Reboot unter Bedingungen oder beziehungsweise zu einer Zeit konzipiert, na, das ist vielleicht das falsche Wort, also als es einfach das grüne Licht dafür gab, das zu machen, unter ganz anderen Bedingungen stattgefunden hat, beziehungsweise dass die Branche, also die Gaming-Branche, noch eine ganz andere war, wie sie heute ist. Dass Live-Service-Games die neue Realität einfach bestimmen. Spiele-Hits wie Fortnite, Roblox oder auch GTA wurde von denen genannt, die einfach die Community dauerhaft binden. Sie sagen weiterhin, dass monetäre und soziale Netzwerkeffekte dafür sorgen, dass die größten Titel immer dominanter werden und Neueinsteiger und klassische Einzelspiele werden dann dadurch zunehmend verdrängt. Sie sagen halt, dass viele klassische Gamer, wo ich mich natürlich auch total dazu zähle, also ich gehöre in diese Generation, ja, also wir als PC- und Konsolenspieler, dass wir einfach älter werden. Und sie sagen halt, durch dieses Älterwerden verbringen wir halt immer weniger Zeit zum Spielen. Das hat verschiedene Gründe, aber das ist wirklich so. Manche hören im Alter auf, da gehöre ich jetzt nicht dazu. Aber dann kommen halt so Sachen wie Beruf und Familie, so ist das gemeint. Ne? Man spielt einfach weniger. Und das nennen sie dann halt als nächsten Punkt, dass zeitintensive Spiele immer weniger in die Gesellschaft passen, da auch die Konkurrenz ja auch immer größer wird. Und als Konkurrenz muss man dann nicht nur, ich sag jetzt mal, Xbox, PlayStation sehen oder Nintendo, sondern TikTok, Netflix und alles, was dazugehört. Das nimmt ja alles Zeit. Und sie sagen halt, das habe ich auch jetzt schon auch woanders gelesen, dass die jüngere Generation mehr auf dauerhaft laufende Games setzen, wie zum Beispiel Fortnite. Sie sagen halt, dass die Spieler oder die Leute halt nicht mehr dieselben sind wie früher. Mann, das sollte uns auch allen klar sein. Sie haben dann nochmal aufgezählt, dass permanente Spielewelten mit stetigen Updates und sozialen Anspruch, dass die halt die Zeit und den Umsatz halt dominieren. Ich meine, klar, das ist ja nicht nur Fortnite, ne? Das sehen wir ja auch an Warzone, ne? Call of Duty Warzone, und was es da alles gibt. Dann sagen sie, dass Singleplayer-Games zwar weiterhin relevant sind für die aktiven Plattformen wie Xbox, ne? Und auch noch gefördert werden, ne? Das sieht man jetzt auch an Outer Worlds 2 oder Keeper, aber dennoch haben sie es schwerer, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die Freizeit der Spieler immer mehr von Netzwerkgames belegt werden, wie Fortnite. Also ich will jetzt nicht auf Fortnite rumreiten, da gibt es ja noch mehr. Und wenn in diesen Singleplayer-Games noch Wachstum erreicht werden kann, dann ist es nur noch extrem schwer möglich. Und deswegen sagen sie auch, dass die eigentliche Ursache für Entlassung nicht nur bei KI oder in Anführungszeichen gierigen Managern liegt, sondern auch im grundlegenden Überangebot der aufwendigen Spiele bei zu wenig Nachfrage. Das Risiko steigt, man hat auch immer mehr Angst, in neue Dinge zu investieren oder zu fördern. Ja, das glaube ich, wenn wir uns so die neuen Games so das Ganze über anschauen, welche Art der Games da kommt, merkt man das auch, dass neue Ideen gar nicht mehr so gefördert werden. Jetzt nicht, weil wir Microsoft oder Xbox Podcast sind hier, aber wenn ich mir die Showcases jetzt vom Juni anschaue, muss ich wirklich sagen, war das Xbox Showcase das Einzige, was mal ein bisschen was anderes gezeigt hat. Gerade hier Keeper zu nennen. Sie sagen halt, die letzten Jahre wäre eine schmerzhafte Reise gewesen, aber dass das keine vorübergehende Krise war oder ist, sondern eine grundlegende Transformation. Die Ära, in der große Teams mit hohen Budgets für Risikoproduktion beauftragt wurden, ist nicht mehr zurückkehrbar. Die neuen Gewinne bei den Games sind momentan vernetzt, ständig wachsende Game-Ökosysteme. Klassische Einzelspiele und Blockbuster müssen sich neue Marktregeln anpassen oder stärker fokussieren. Sie sagen halt oder schreiben weiterhin, für Entwickler und Publisher besteht die Aufgabe jetzt darin, im Haifischbecken des modernen Entertainment-Marktes neue Überlebensstrategien zu entwickeln, durch gezielte Nischen, Kooperationen und fokussierte Budgets. Ja, und jetzt mal die Frage an euch. Seht ihr das auch so? Nehmt ihr diese Veränderungen auch wahr? Nehmt ihr die Veränderungen auch an euch selbst wahr? Also klar, natürlich merke ich natürlich auch an mir selbst eine Veränderung der Zeit, die ich in Spiele investiere zum Beispiel. Die Leidenschaft zum Game ist ungebrochen bei mir, ne? Und ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte, kann man ja mittlerweile sagen. Aber trotzdem ist ja eine Wendung da, ne? Wenn ihr nur an das Intro jetzt von heute denkt, wo ich schon sage, naja, da hat die Sonne gescheint, da habe ich mal den Grill angemacht, da bin ich mit meiner Familie rausgegangen. Das ist halt schon eine Wendung und die Arbeit nimmt natürlich auch noch oder nimmt auch Zeit in Anspruch. Und dann hat man ja zu Hause auch immer noch das eine oder andere zu tun. Glaubt ihr, dass die Jungs von Game Business oder The Game Business recht haben, dass wir Älteren einfach aussterben, sage ich jetzt mal brutal, und dass die neuen Gamer an AAA-Games und so weiter kein Interesse mehr haben oder zumindest das Interesse nicht mehr so groß ist, wie es noch in den 90ern, sage ich jetzt mal, war, dass das Hauptaugenmerk wirklich auf Roblox und Fortnite und so weiter liegt? Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr das auch so wahrnehmt oder wie eure Einschätzung dazu ist. Interessiert mich immer. Und jetzt kommen wir zur nächsten News, wenn man das so, weiß nicht, ob man das News nennen soll. Es haben auch schon andere darüber berichtet, die sagen, es ist ein Gerücht. Ich weiß noch nicht mal, ob man das auch Gerücht nennen soll. Ich bin mir da absolut unsicher, aber trotzdem finde ich das Thema interessant. Und ich finde, dass das Thema auch eine gute Grundlage zu einer Community-Diskussion ist. Und deswegen habe ich das auch hier in die Community-Ecke geschoben, weil ich sowas halt, also ich persönlich finde sowas immer spannend. Und vielleicht hast du es schon mitbekommen, Cold Eastwood, wenn du den kennst, das ist ein YouTuber, der immer wieder News über Xbox bringt und auch erzählt und auch mit dem einen oder anderen auch gut vernetzt ist. Ich will nicht sagen, dass er jetzt der absolute Leaker ist. Das ist er vielleicht eher nett, aber er weiß schon manchmal mehr als andere, sagen wir es mal so, ohne ihn jetzt direkt als Leaker beschimpfen zu wollen. Und er hat jetzt hier die Tage ein YouTube-Video gemacht, wo er halt sagt, dass Xbox 2026 mit ORM-Konsolen kommen wird und 2027 eigentlich erst die nächste Next Xbox. Und das finde ich doch mal interessant. Und da kannst du mir jetzt auch schon direkt schreiben, was du von dem Gedanken hältst. Aber ich möchte hier dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Xbox plant wohl für 27 erst die eigene Konsole, aber es gibt ja Gerüchte, dass eventuell 26 schon kommen sollen. Wenn man so an den Leaker Ghost of Hope, der ja in Call of Duty ja extrem gut vernetzt ist, ja auch sagt, dass mit dem nächsten Call of Duty bzw. mit dem Call of Duty 2026 auch die neue Xbox erscheinen soll, gibt es da ja schon die ein oder anderen Leaks bzw. Gerüchte, dass da was passieren soll. Und Cold Eastwood hat das jetzt für sich anscheinend, so will ich es mal nennen, mal ein bisschen aufgeschlüsselt und sagt, nein, 2027 kommt erst die nächste Xbox, die nächste richtige Xbox, aber 2026 werden Partner bzw. Third-Party-Hersteller mit einer eigenen Konsole erscheinen. Da es ja die Partnerschaft mit AMD gibt, die ja dann auch die Chips für die Zukunft entwickeln, hat mir auch eben in der Cloud, und ich habe das ja auch schon mal erwähnt, dass ja gerade auch AMD immer von Mehrzahl gesprochen hat und das mit dem ORM ja auch für mich zumindest nie so unwahrscheinlich war, das habe ich ja auch schon mal gesagt, man mag da mal so ein bisschen an die Steam Machine denken und das ist, also ich finde, das ist keine große Überraschung. Was ich überraschend finde, ist eher, dass die OEM-Version noch vor der nächsten Xbox kommen sollen. Und zwar geht es eher darum, dass es ja von der Xbox kein Mid-Gen-Update gibt. Also wir haben keine Xbox Series X Ultra oder sowas, ne, so wie die, oder Pro, so wie die PlayStation 5 Pro. Und weil man erst 2027 mit einer eigenen neuen Xbox kommen will, will Xbox laut Cold Eastwood die Zeit überbrücken, indem sie Dritthersteller mit ins Boot nehmen. Und diese Dritthersteller, wer auch immer das sein mag, das kann Asus, Lenovo, Razer, wer auch immer sein, soll dann halt diese Hybrid-PCs, also Konsolen, Entschuldigung, Hybrid-Konsolen bauen, die angeblich oder die, ja, natürlich angeblich, aber die sollen halt PC-Spiele unterstützen, aber sie sollen auch die komplette Xbox-Bibliothek unterstützen. Und das ist halt, wird halt durch die neuen AMD-Chips halt gesichert. Aber ganz ehrlich, ich verstehe es immer noch nicht, warum dann nächstes Jahr die neue Xbox als OEM kommt und 2027 dann die eigentliche neue Xbox. Also das weckt bei mir so ein bisschen Zweifel. Da kannst du mir mal schreiben, was du darüber denkst. Auf jeden Fall soll dann schon das AMD-SoC auf RDNA4-Basis laufen, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Man kann das Ding wohl, so wie man es kennt mit der normalen Konsole, direkt an den Fernseher knallen, sage ich mal, und loslegen. Sie sollen auch keine Disk-Laufwerks mehr haben. Aber interessant finde ich hier, dass dann die Xbox, die 2027 kommen soll, wieder ein physikalisches Laufwerk haben soll. Des Weiteren sollen die auch schon mit dem neuen Betriebssystem kommen. Ja, jetzt sagt ihr natürlich, jo Daniel, haben sie ja gesagt, sie passen Windows 11 an. Nee, hier wird schon von Windows 12 gesprochen. Boah, kann sein, muss es aber nicht. Also Windows 12 wird ja auch schon die ganze Zeit gerüchtet. Aber jo, ja, warten wir es mal ab. Also halte ich auch nicht für überraschend oder unmöglich. Aber offiziell gibt es da natürlich noch gar nichts. Also letztendlich ist es ja nur interessant, dass es jetzt auf RDNA4 beruht. Wobei ich mir denke, boah, wieso nicht direkt 5? Aber man will da wohl eine Brücke schlagen. Die neue Xbox soll, die 27 kommen soll, soll wohl auch noch mal ein bisschen leistungsstärker sein als dann die OEM-Version. Wie weit es noch mal einen Unterschied gibt, keine Ahnung. Ich werde euch mal das Video unten verlinken, dann könnt ihr es euch auch noch mal anschauen. Aber der Fokus liegt natürlich dann auf Raytracing, KI-Funktion und halt diese, wie ich eben schon gesagt habe, diese AI-getriebene Super-Resolution. Und ich bin, ja, warten wir es mal ab. Würdet ihr euch denn nächstes Jahr oder würdest du dir nächstes Jahr so eine OEM-Version kaufen? Wenn Asus so eine Xbox baut und sagt, da hast du. Ich meine, unvorstellbar ist es ja nicht, weil jetzt das ROG Xbox Elite baut ja auch Asus. Warum sollen die dann nicht so einen Kasten bauen? Wie eine Steam Machine. Dann ist es halt eine Xbox Machine. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du darüber denkst. Und ich bin hier offen für eine Diskussion. Ich finde das Thema wirklich sehr interessant. Ich finde es mit den ORM-Versionen überhaupt nicht überraschend. Also so gar nicht überraschend. Nur was mich hier halt an dieser News stört, ist halt, dass die OEM-Version vor der neuen eigentlichen Xbox kommen sollen. Das ist so, was bei mir Fragen aufwirft. Aber wie gesagt, schreib du mir und vielleicht hast du ja eine Idee dazu, wo du sagst, hey Daniel, denk doch mal da dran. Und wenn du das so und so machst, macht das total Sinn. Das kann natürlich alles passen. Ja, und dann sind wir jetzt auch natürlich am Ende. Alles hat mal ein Ende. Aber keine Sorge, ich komme wieder. Ich habe auch hier schon einen Teaser für euch. Ich werde direkt eine Folge in einer Woche bringen. Also ich nehme ja heute auf Samstag, den 19.07. Und ihr werdet in einer Woche eine weitere Folge von mir hören. Eine Sonderfolge diesmal wieder. Seid darauf gespannt. Die neue Folge wird unter dem Hashtag Darum Xbox laufen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder reinhört. Von daher lasst mir eine positive Bewertung da. Wenn du mir schreiben willst oder wenn du mir eine E-Mail schreiben willst, dann schreib mir unter oder schreib mir an podcast@zocker-couch.de. Komm auf die Plattform X, wenn du dort bist. Dort bin ich unter @zockercouch_pod zu finden. Dort kannst du mir zu allem und alles schreiben, auch zu den Themen heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Empfehle mich weiter. empfehle mich allen weiter, wirklich allen, weil es ist sowieso alles eine Xbox. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zocken und wir hören uns. We'll be right back.